Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme von Türkei. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Murat Gökmen
und Hüseyin Bol. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19, unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.270 kHz und unsere Abendsendung im 49-Meter-Band auf 5.945 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten und der Presseschau Sportpanorama. Danach geht es weiter mit den Programmen der Nahe Osten und Türkei sowie Weil.
Nachrichten.
Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ein Telefongespräch geführt. Wie die Kommunikationsdirektion mitteilte, wurden während des Gesprächs die türkisch-russischen Beziehungen und die jüngsten Entwicklungen in Syrien sowie globale und regionale Themen erörtert. Erdoğan betonte, Türkei werde einerseits weiterhin die territoriale Integrität Syriens unterstützen und sich andererseits für eine gerechte und dauerhafte Lösung in Syrien einsetzen. Erdoğan wies darauf hin, dass es wichtig sei, mehr Raum für die Diplomatie in der Region zu schaffen. In dieser Phase müsse das syrische Regime in den politischen Lösungsprozess eingebunden werden. Nach den Worten von Erdoğan würde die wichtigste Frage im Zusammenhang mit den jüngsten Entwicklungen in Syrien darin bestehen, dass Zivilisten nicht zu Schaden kommen. Syrien dürfe nicht zu einer Quelle größerer Instabilität werden und Ankara würde alles in seiner Macht Stehende unternehmen, um für Ruhe in Syrien zu sorgen. Präsident Erdoğan betonte außerdem, Türkei werde weiterhin entschlossen gegen die separatistische Terrororganisation PKK und ihre Ableger vorgehen, die versuchen würden, die jüngsten Entwicklungen in Syrien auszunutzen.
Am 424. Tag des israelischen Angriffs auf den blockierten Gazastreifen hat die Präsidentschaft für Katastrophen- und Notfallmanagement, kurz AFAD, Mehl an Palästinenser in der Region verteilt. Die türkische Katastrophen- und Schutzbehörde AFAD verteilte über das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten Säcke mit Mehl an vertriebene Familien im Gazastreifen, wo die israelische Armee Hunger als Waffe einsetzt. Palästinenser im Nusayrat-Flüchtlingslager im Zentrum des Gazastreifens gingen zum UNRWA-Verteilungszentrum im Lager, um nach Wochen wieder Mehl zu erhalten. Eine palästinensische Frau erklärte, sie habe zum ersten Mal seit 65 Tagen einen Sack Mehl erhalten. Wir sind eine 10-köpfige Familie. Ich habe ein Kind mit besonderen Bedürfnissen. Wir haben der Bombardierung standgehalten, wir haben dem Tod standgehalten. Aber wir können dem Hunger nicht standhalten. Ich habe 6 Kinder und wir sind hilflos.
In Südkorea haben Kabinettsmitglieder den Beschluss zur Beendigung des Kriegsrechts gefasst, nachdem sie dem Parlament vorgelegten Antrag auf Aufhebung des Kriegsrechts einstimmig angenommen hatten. Der Ministerrat stimmte für den Antrag zur offiziellen Aufhebung des Kriegsrechts, das etwa 6 Stunden lang in Kraft war. Um 4.30 Uhr Ortszeit wurde der Antrag auf Aufhebung des Kriegsrechts angenommen und die Umsetzung offiziell aufgehoben. Der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol hatte das Kriegsrecht mit der Begründung verhängt, dass die Opposition in staatsfeindliche Aktivitäten verwickelt sei. In einer Erklärung gegenüber einem Fernsehsender beschuldigte Präsident Yoon die Opposition, staatsfeindliche Aktivitäten zu unternehmen. Bei der Ankündigung der Verhängung des Kriegsrechts sagte Yoon, das Kriegsrecht zielt darauf ab, pro-nordkoreanische Kräfte auszuschalten und die verfassungsmäßige Ordnung der Freiheit zu schützen. Yoon verteidigte seine Entscheidung als Wiederaufbau und Schutz des Landes, das sich in Schwierigkeiten befindet, und erklärte, dass seit seinem Amtsantritt im Mai 2022 22 Amtsenthebungsverfahren gegen Regierungsbeamte eingeleitet worden seien und dass die Opposition seit Juni zum 10. Mal versucht habe, ihn in der Nationalversammlung anzuklagen. Yoons Entscheidung, das Kriegsrecht zu verhängen, kam, nachdem die Oppositionelle Demokratische Partei den Haushaltsentwurf im Haushaltsausschuss des Parlaments abgelehnt und Anträge gegen den staatlichen Rechnungsprüfer und den Generalstaatsanwalt wegen Fehlverhaltens gestellt hatte. Yoon bezeichnete das Vorgehen der Oppositionellen Demokratischen Partei als beispiellos und sagte, diese Aktionen hindern die Exekutive ernsthaft daran, ihre Aufgaben zu erfüllen. Yoon beschuldigte die Demokratische Partei, Haushaltsgesetze und Richtlinien für ein Amtsenthebungsverfahren als politisches Instrument zu nutzen, um den Vorsitzenden der Demokratischen Partei, Lee Jae-myung, vor Strafverfolgung zu schützen und sagte, die Nationalversammlung ist zu einem Zufluchtsort für Kriminelle geworden. Lee Jae-myung wurde zu einem Jahr Gefängnis verurteilt, weil er während seiner Präsidentschaftskampagne im Jahr 2022 falsche Angaben gemacht hatte. Han Dong-hun, Vorsitzender der regierenden People Power Party, der Yoon angehört, hatte gegen die Verhängung des Kriegsrechts protestiert und sie als falsch bezeichnet. Lee Jae-myung, Vorsitzender der Oppositionellen Demokratischen Partei, bezeichnete die Verhängung des Kriegsrechts als verfassungswidrig und einen Akt gegen das Volk und sagte, Präsident Yoon hat ohne Grund das Kriegsrecht verhängt. Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, Soldaten mit Gewehren und Schwertern werden bald das Land kontrollieren.
Türkei verfolgt die jüngsten Entwicklungen in Südkorea aus der Nähe und rief seine Staatsbürger in diesem Land zur Vorsicht auf. Das Außenministerium teilte auf X eine entsprechende Mitteilung der türkischen Botschaft in Seoul. Darin hieß es, die Entwicklungen in Südkorea würden beobachtet werden. Den türkischen Staatsbürgern werde geraten, im Alltag vorsichtig zu sein und sich von Menschenansammlungen fernzuhalten. Außerdem wurde bei Fragen und Notfällen die Hotline-Nummer geteilt. In Südkorea billigten die Kabinettsmitglieder die Aufhebung des Kriegsrechts, nachdem der dem Parlament vorgelegte Antrag auf Aufhebung des von Präsident Yoon Suk-yeol verhängten Kriegsrechts einstimmig angenommen worden war.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Der ukrainische Außenminister Andriy Sybiha hat von der NATO dringend weitere 19 Luftverteidigungssysteme beantragt, um die Energieanlagen und Infrastruktur seines Landes zu schützen. NATO-Generalsekretär Mark Rutte und Sybiha gaben vor der Sitzung im NATO-Ukraine-Rat-Format am Rande des NATO-Außenministertreffens in Brüssel Erklärungen ab. Rutte bekräftigte die Unterstützung der NATO für die Ukraine und sagte, ich möchte Ihnen versichern, dass die Verbündeten auf Ihrer Seite sind. Nach Angaben von Rutte gäbe es in der Ukraine, wo der Krieg andauert, kalte Wintertage und betonte die Notwendigkeit, den Schutz des Energienetzes und der Infrastruktur zu unterstützen. Die NATO könne nicht zulassen, dass Russland in der Ukraine den Winter zu einer Waffe macht. Rutte ging auch auf die Notwendigkeit ein, die Militärhilfe der Ukraine, insbesondere die Luftverteidigungssysteme, zu erhöhen. Der ukrainische Außenminister Sybiha erklärte, er brauche Gewissheit für die Zukunft seines Landes und sagte, jetzt ist es an der Zeit für geopolitische Gewissheit und wir brauchen diese Gewissheit. Wir brauchen starke Entscheidungen, die uns stärken und unsere Kapazitäten stärken, sagte er. Sybiha kommentierte, dass Russland die Energieressourcen des Landes zu einer Waffe verwandelt habe und erklärte, dass sie dringend weitere 19 Luftverteidigungssysteme benötigten, um die strategischen Energieanlagen und Infrastrukturen ihres Landes zu schützen. Wir sind zuversichtlich, dass wir den Winter nach der Beschaffung dieser 19 Luftverteidigungssysteme überstehen werden, sagte Sybiha.
6 Soldaten der syrischen Nationalarmee, kurz SNO, wurden bei einem Angriff der Separatistenorganisation PKK-YPG in der Region Deir Hafer in Syrien getötet. Die separatistische Terrororganisation hatte am Morgen versucht, in Deir Hafer einzudringen, das von den Soldaten der SMO im Rahmen der Operation Morgenröte der Freiheit vom Terrorismus befreit worden war. Nach heftigem Geschäft griff die separatistische Terrororganisation die Stellungen der SMO an. Nach dem Angriff, bei dem 6 Mitglieder der SMO getötet wurden, zogen sich die Terroristen auf die Main Beach-Linie zurück. Unterdessen hat die separatistische Terrororganisation PKK-YPG den von der Opposition kontrollierten Gebiet Jarablus in der syrischen Provinz Aleppo mit Raketen angegriffen, wobei 2 Menschen getötet und 8 verletzt wurden. Nach Informationen aus örtlichen Quellen haben PKK, YPG-Terroristen, die die Region Zor Magar östlich des Euphrats besetzt haben, Jarablus mit Raketen angegriffen. Bei dem Angriff starben 2 Menschen und 8 Personen wurden verletzt.
Anlässlich des Welttages des türkischen Kaffees zum 5. Dezember ist der türkische Kaffee in 2 verschiedenen Veranstaltungen im schweizerischen Genf vorgestellt worden. Zunächst wurden türkischer Kaffee und türkische Köstlichkeiten den Gästen eines Hotels und dann den Studenten der renommierten Genfer Schule für Hotelmanagement, Tourismus und Gastronomie, École Hôtelière de Genève, serviert und Informationen über die Zubereitungsmethoden des türkischen Kaffees gegeben. Der türkische Kaffee wurde am 5. Dezember 2013 in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, kurz UNESCO, aufgenommen. Seit 2013 wird der 5. Dezember als Welttag des türkischen Kaffees gefeiert. Meine Damen und Herren, Sie hörten die Nachrichten.
Türkische Presseschau.
Habertürk berichtet unter der Schlagzeile: Wir setzen Schritte gegen die PKK und werden sie fortsetzen. Präsident Recep Tayyip Erdogan habe mit dem irakischen Ministerpräsidenten Mohammed Shia al-Sudani ein Telefongespräch geführt. Erdogan habe dabei betont, dass zur Verhinderung der Ableger der Terrororganisation PKK in Syrien im Rahmen der nationalen Interessen von Türkei Schritte gesetzt würden. Man werde diese Schritte auch fortsetzen, habe Erdogan gesagt. Hürriyet schreibt unter dem Titel: Syrisches Regime sollte sich für den politischen Prozess engagieren. Präsident Erdogan habe gesagt, dass das syrische Regime, das die ausgestreckte Hand von Türkei seit Monaten ablehnt, nicht an einem gerechten und dauerhaften Frieden im Land interessiert sei. Präsident Erdogan habe Assad davor gewarnt, der nach der Einnahme von Aleppo durch Oppositionelle in kurzer Zeit an Boden und Macht verloren habe. Das syrische Regime müsse einen wahren politischen Prozess einleiten, um zu verhindern, dass sich die Lage verschlimmert. In Star lesen wir unter der Überschrift Soft Power Appell von Türkei an Griechenland. Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun sei fest davon überzeugt, dass Kultur und Sport als Soft Power Element eine vereinende Eigenschaft trage. Türkei sei bereit, jegliche Initiativen zu unterstützen, die die Freundschaft mit Griechenland festigen und stärken wird. Auf den Wirtschaftsseiten von Vatan heißt es, die internationale Ratingagentur Fitch habe auf die Verbesserung der türkischen Wirtschaft hingewiesen. Fitch gehe davon aus, dass die politische Konsistenz im Jahr 2025 nur zunehmen wird. Anlauf von Türkei für umweltfreundliche Energie lautet die Überschrift von Habertürk. Türkische Forscher würden ein Gerät entwickeln, das Kohlendioxid in saubere Energie umwandelt. Das revolutionäre Gerät, das türkische Wissenschaftler entwickeln wollen, werde an die Leistung von Systemen wie Fahrzeugabgasen und Fabrikschornsteinen angepasst, die als Abfall Kohlendioxid produzieren. Meine Damen und Herren, Sie hörten die türkische Presseschau.
Sportpanorama.
Willkommen zu Sportpanorama. Wir sind jede Woche am gleichen Tag und zur gleichen Zeit zurück mit den 5 großen Fußballligen Türkis und Europas und wichtigen Entwicklungen in der Welt des Sports. Die 14. Woche der Super League ist abgeschlossen. Tabellenführer Galatasaray hat sich mit einem 2:2 Unentschieden im Heimspiel gegen Eyüpspor mit einem Punkt begnügt und auf dem Weg zur Meisterschaft eine Blessur erlitten. Eyüpspors Torhüter Berke Özer drückte dem Spiel mit 12 Paraden seinen Stempel auf. Das ungeschlagene Galatasaray gab zum zweiten Mal in dieser Saison Punkte ab. Fenerbahçe war die Mannschaft, die aus dem Punktverlust von Galatasaray Kapital schlug. Die Gelb-Blauen besiegten Gaziantep mit 3:1 und verringerten somit den Punkteabstand zu Spitzenreiter Galatasaray auf 3. Hinter Galatasaray, das 35 Punkte hat, folgt Fenerbahçe, das seine Punktzahl auf 32 erhöht hat. Beşiktaş hinter Samsunspor und Eyüpspor auf dem 5. Tabellenplatz kam auswärts gegen Hatayspor zu einem 1:1 Unentschieden. Damit ist die Siegesserie der Schwarz-Weißen in der Liga auf 5 Spiele angewachsen. Beşiktaş-Legende Rıza Çalımbay testete bei Hatayspor gegen sein ehemaliges Team, während Vincent Aboubakir ebenfalls gegen sein ehemaliges Team antrat. Nach der Trennung von Giovanni van Bronckhorst übernahm Serdar Topraktepe die Leitung von Beşiktaş. In England hat Liverpool zum Abschluss der 13. Woche der Premier League einen Traumstart in die Saison hingelegt. Das englische Team, das 5 von 5 Spielen in der Champions League gewonnen hat, steht an der Spitze der Premier League, 9 Punkte vor seinen engsten Verfolgern Arsenal und Chelsea. Nach der Trennung von Jürgen Klopp wurde die Mannschaft zu Beginn der Saison Arne Slot anvertraut. Der holländische Trainer hatte Zweifel, ob er die Erwartungen erfüllen könnte, doch Liverpool erreichte mit Slot einen besonderen Start in die Saison. Die Roten bestritten 13 Spiele in der Premier League, gewannen 11, spielten einmal unentschieden und verloren einmal. Zuletzt besiegte Liverpool den ärgsten Verfolger Manchester City zu Hause mit 2:0. Der ägyptische Fußballspieler Mohamed Salah stand beim Sieg seiner Mannschaft erneut im Mittelpunkt. Der 32-jährige Salah, der das Spiel mit 1 Tor und 1 Assist beendete, konnte in den letzten 6 Ligaspielen die Netze spannen. Liverpool, das seinen 4. Sieg in Folge einfuhr, erhöhte sein Punktekonto auf 34, während Manchester City zum 4. Mal in Folge verlor. Übrigens eine interessante Bemerkung zum Spiel. Pep Guardiola, der Trainer von Manchester City, lächelte die Liverpooler Fans an. Die riefen, ihr werdet morgen entlassen. Er sagte, 6 Premier League-Titel errungen und machte mit seinem Hand das Zeichen der 6. In der 13. Woche bestreitet Arsenal nach dem 5:2 Auswärtssieg gegen West Ham nach 34 Punkten Tabellenführer Liverpool auf Rang 2. Arsenal mit 25 Punkten folgt Chelsea, das Aston Villa zu Hause 3:0 besiegte. Zum Abschluss der 15. La Liga-Woche in Spanien erlitt Barcelona zu Hause einen großen Schock. Die Mannschaft von Hansi Flick verlor zu Hause gegen Las Palmas unter Diego Martinez mit 1:2. Mit diesem Ergebnis bleibt Barcelona, das aus den letzten 3 Spielen in La Liga nicht gewinnen und nur 1 Punkt holen konnte, nach 15 Spielen bei 34 Punkten. Die profitabelste Mannschaft in dieser Situation war Real Madrid. Real Madrid besiegte Getafe dank der Tore von Bellingham und Mbappe mit 2:0 und kam dem Tabellenführer Barcelona einen Schritt näher. Arda Güler, unser Nationalspieler, kam in der 46. Minute anstelle von Bellingham ins Spiel. Nach diesem Ergebnis hat Real Madrid, das noch ein Spiel zu absolvieren hat, 33 Punkte erzielt und den Rückstand auf den Tabellenführer Barcelona auf 1 Punkt verkürzt. Mit anderen Worten, wenn Real Madrid sein noch fehlendes Spiel gewinnt, wird es die Führung übernehmen. Atletico Madrid, das Real Valladolid auswärts mit 5:0 besiegte, rückte mit 32 Punkten auf den 3. Platz vor. In der 14. Woche der italienischen Serie A wurde das Spiel Fiorentina-Inter unterbrochen. Es gab bange Momente in dem Spiel, in dem Inter, bei dem Hakan Çalhanoğlu das Trikot trug, die Fiorentina empfing in der ersten Halbzeit des Spiels im Artemio Franchi Stadion, brach Eduardo Borve von Fiorentina zusammen. Nachdem der 22-jährige Borve plötzlich zusammengebrochen war, wurde der erste Eingriff auf dem Spielfeld vorgenommen. Das Spiel wurde verschoben, nachdem der junge Fußballer mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht worden war. Borve, der nach eigenen Angaben im Krankenwagen das Bewusstsein wiedererlangte, wurde auf der Intensivstation behandelt. In der 14. Woche der Serie A besiegte Napoli Turin auswärts mit 1:0 durch ein Tor von Scott McTominay. Nach diesem Sieg hat Napoli nun 32 Punkte auf dem Konto und die Conte-Schüler setzen ihre Führung fort. Napoli wird von Atalanta und Inter verfolgt. Juventus, wo Kenan Yıldız spielt, brach auswärts in Lecce mit 90+3 ein. Juventus, das mit 1:0 in Führung lag, kam durch das Last-Minute-Tor des ehemaligen Beşiktaş-Fußballers Ante Rebic noch zu einem 1:1 Unentschieden. Nationalspieler Kenan Yıldız begann das Spiel in der Startelf und wurde in der 75. Minute durch Mbangula ersetzt. In der 12. Bundesliga-Woche wurde Tabellenführer Bayern München von Nuri Sahin Dortmund eingeholt. Borussia Dortmund kam im Heimspiel gegen Bayern München zu einem 1:1 Unentschieden, wobei die Mannschaft von Nuri Sahin nach langer Führung den Treffer von Musiala in der 85. Minute nicht verhindern konnte. Mit 30 Punkten liegt der ungeschlagene Tabellenführer Bayern München vor Eintracht Frankfurt, das auswärts gegen Heidenheim mit 4:0 gewann. Eintracht Frankfurt hat 26 Punkte, gefolgt mit 3 Punkten Rückstand von Bayer Leverkusen, das Union Berlin auswärts mit 2:1 besiegte. In der französischen Ligue 1 liegt die 13. Woche hinter uns. Der ungeschlagene Tabellenführer Paris Saint-Germain liegt trotz seines 1:1 Unentschiedens im Heimspiel gegen Nantes mit 7 Punkten Vorsprung vor seinem ärgsten Verfolger Marseille an der Spitze. Zwischen Ousmane Dembele, der im Spiel gegen Nantes nicht im Kader stand, und Trainer Louis Enrique weht ein kalter Wind. Einem Bericht der L'Equipe zufolge ist die Entscheidung von Louis Enrique, Dembele, der im Champions-League-Spiel gegen Bayern München die rote Karte gesehen hatte, in die Kabine zu schicken, nicht ganz unumstritten. In der 13. Woche der Ligue 1 kam es zum Duell zwischen Marseille und Monaco, das dem Tabellenführer PSG folgte. Marseille gewann die 3 Punkte mit 2:1 durch Greenwoods Last-Minute-Tor, obwohl sie im Heimspiel im Rückstand geraten waren. Mit diesem Ergebnis liegen Marseille und Monaco mit jeweils 26 Punkten auf dem zweiten bzw. dritten Platz. Sportpanorama geht weiter mit Leichtathletik. Die Namen, die die Leichtathletik 2024 geprägt haben, wurden in einer glanzvollen Zeremonie in Monaco geehrt. Die niederländische Olympiasiegerin im Lang- und Mittelstreckenlauf, Sifan Hassan, wurde zur Leichtathletin des Jahres gekürt. Sifan Hassan brach den olympischen Rekord im Marathonlauf mit 2 Stunden 22 Minuten 55 Sekunden. Lesile Tebogo, der die erste olympische Meisterschaft in das afrikanische Land Botswana holte, erhielt ebenfalls die Auszeichnung als Sportler des Jahres. Der 21-jährige Sprinter gewann die Goldmedaille über 200 Meter der Männer in 19:46 Minuten. Sportpanorama wird mit Basketball fortgesetzt. Nationalspieler Alperen Şengün, der bei Houston Rockets spielt, wurde zum Spieler der Woche in der American Basketball League Western Conference gewählt. Alperen erzielte in dieser Woche durchschnittlich 21,3 Punkte, 12,7 Rebounds, 9 Assists, 1,7 Blocks und 1,7 Steals pro Spiel. James Harden, einer der fantastischsten Spieler der NBA, macht im Trikot der Los Angeles Clippers immer noch eine gute Figur wie in seinen alten Tagen. Im Spiel der Clippers gegen die Dallas Mavericks schrieb Harden NBA-Geschichte. Der 35-jährige Star erzielte gegen die Mavericks den 3000. Dreier seiner Karriere. Harden ist damit nach Stephen Curry der zweite Spieler in der Geschichte der NBA, der diesen Meilenstein erreicht hat. Wir sind am Ende von Sportpanorama angelangt. Wir hoffen, dass Sie nächste Woche am gleichen Tag zur gleichen Zeit wieder dabei sind. Auf Wiederhören.
Sportpanorama.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Nahe Osten und Türkei. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Nahe Osten und Türkei. In der heutigen Folge der Sendung geht es um die Auswirkungen des Nahen Ostens auf die internationale politische Wirtschaft. Sie hören eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek.
Der Nahe Osten ist aufgrund seiner geopolitischen und wirtschaftlichen Bedeutung eine der kritischsten Regionen der internationalen politischen Ökonomie. Die Region spielt eine entscheidende Rolle in der Weltpolitik und Wirtschaft, insbesondere aufgrund ihrer natürlichen Ressourcen, ihrer Energieproduktion und ihrer strategischen Lage. Der Einfluss des Nahen Ostens auf die internationale politische Ökonomie begann mit der Industrialisierung Europas im 19. Jahrhundert. Der Niedergang des Osmanischen Reiches angesichts der wirtschaftlichen und militärischen Konkurrenz führte dazu, dass der Westen durch Handel, Schuldenmanagement und strategische Maßnahmen mehr Einfluss in der Region gewann. So wurde die Region durch die Eröffnung des Suezkanals im Jahr 1869 zu einer der Hauptschlagadern des Welthandels, wodurch der europäische Einfluss auf den Nahen Osten zunahm. Im 20. Jahrhundert nahm die Bedeutung der Region im internationalen Wirtschaftssystem durch die Entdeckung von Ölvorkommen weiter zu. Die zentrale Stellung des Nahen Ostens im internationalen Wirtschaftssystem ist weitgehend auf seine Ölreserven zurückzuführen. Die Region beherbergt etwa 2/3 der weltweiten Ölreserven und ist damit das Zentrum sowohl wirtschaftlicher als auch politischer Strategien. Die Ölkrisen der 1970er Jahre haben die Macht des Nahen Ostens auf den Energiemärkten deutlich gezeigt. Die Preiserhöhungen der OPEC und die Beschränkungen der Ölexporte führten zu einer wirtschaftlichen Rezession in der westlichen Welt, die politische Folgen für die Energieabhängigkeit hatte. Die Öleinnahmen haben die wirtschaftliche Struktur des Staates in den Förderländern geprägt. Diese Länder werden oft als Rentierstaaten bezeichnet, die die Öleinnahmen zur Bereitstellung von Sozialleistungen und politischer Stabilität verwenden. Dies hat jedoch die Diversifizierung der volkswirtschaftlichen verhindert und langfristig zu Problemen der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit geführt. So haben sich beispielsweise ölreiche Staaten wie Saudi-Arabien und die Golfstaaten trotz ihrer hohen Einnahmen schwer getan, eine verarbeitende und technologiebasierte Wirtschaft aufzubauen. Die Energieressourcen im Nahen Osten haben das Interesse externer Mächte an der Region aufrechterhalten. Während des gesamten 20. Jahrhunderts intervenierten westliche Staaten im Nahen Osten, um den Ölfluss zu sichern. Im Iran führte der Versuch von Premierminister Mossadegh, die Ölindustrie 1953 zu verstaatlichen, zu einem Putsch, der von den USA und dem Vereinigten Königreich unterstützt wurde. Auch die internationale Reaktion auf die Invasion Kuwaits im Jahr 1990 war eindeutig auf den Schutz der Ölressourcen ausgerichtet. Die Interventionen von außen haben die regionalen Konflikte weiter verschärft. Die Aufteilung der Öleinnahmen und die Kontrolle über strategische Ressourcen waren eine der Hauptursachen für interne und externe Konflikte im Nahen Osten. So haben beispielsweise der Iran-Irak-Krieg und der Golfkrieg im Jahr 1990 gezeigt, wie sich der wirtschaftliche Wert des Öls auf militärische Konflikte auswirkt. Der Nahe Osten ist durch ein wirtschaftliches Gefälle zwischen energiereichen Ländern und Ländern mit weniger Ressourcen gekennzeichnet. Dies hat die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen innerhalb der Region geprägt. Die ölreichen Golfstaaten haben durch Arbeitsmigration und Finanzhilfe wirtschaftliche Beziehungen zu anderen arabischen Ländern aufgebaut. Diese Beziehungen waren jedoch oft nur vorübergehend und auf politische Ziele beschränkt. Die Golfstaaten sind zunehmend dazu übergegangen, Arbeitskräfte aus Asien anzuwerben, um die wirtschaftliche Abhängigkeit zu verringern, was die Integrationsbemühungen der arabischen Länder untergraben hat. Der Einfluss des Nahen Ostens auf die internationale politische Wirtschaft wurde durch die wirtschaftliche Stärke der Region aufgrund ihrer Energieressourcen und ihrer strategischen Lage geprägt. Dieser Einfluss wurde jedoch auch durch Herausforderungen wie Einmischung von außen, regionale Instabilität und wirtschaftliche Zersplitterung beeinträchtigt. Der Ölreichtum hat der Region zwar ein beträchtliches internationales Gewicht verliehen, doch die ordnungsgemäße Verwaltung dieser Ressourcen und die fehlende wirtschaftliche Diversifizierung sind Hindernisse für eine langfristige Stabilität und Entwicklung. Die künftige Rolle des Nahen Ostens hängt von einer nachhaltigeren Bewirtschaftung seiner Ressourcen und einer verstärkten regionalen Zusammenarbeit ab. Sie hörten eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek.
Der Nahe Osten und Türkei.
Her şeye hazırlıklıyım. Ne bekliyoruz?
Die Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Weil.
Merhaba, liebe Hörerinnen und Hörer. In der heutigen Folge sprechen wir über das Standard-Uhrsystem, das in der Welt verwendet wird, und über das Greenwich Observatorium in England, das als das Zentrum dieses Systems gilt. Wir beginnen damit, dass der Nullpunkt der Zeitrechnung in Greenwich liegt. Im Laufe der Geschichte hat jede Zivilisation verschiedene Methoden der Zeitmessung entwickelt. In der vorindustriellen Zeit, das heißt in den Zeiten, in denen Begriffe wie Arbeitszeit und Schichtarbeit, wie wir sie heute kennen, noch nicht bekannt waren, nutzten die Menschen die Position der Sonne, um den Tag zu berechnen. Das bedeutet, dass jede Region den Beginn und das Ende des Tages auf der Grundlage ihres eigenen Sonnenstandes festlegte. Bis zum 19. Jahrhundert unterschieden sich zum Beispiel die Uhrzeiten in London von der in Paris, weil jede Stadt ihre Uhrzeit nach der jeweiligen Position der Sonne berechnete. Mit der industriellen Revolution und der Einführung der Eisenbahn beschleunigten sich jedoch der internationale Handel und Verkehr. Und diese regionalen Unterschiede in der Zeitrechnung wurden zu einem großen Problem. Um diese Verwirrung zu beseitigen, wurde 1884 in Washington die internationale Meridiankonferenz einberufen. Hauptziel der Konferenz war es, einen weltweit gültigen Nullmeridian festzulegen und eine Einheit im internationalen Zeitsystem einzuführen. Zu dieser Zeit basierten mehr als 70% der Karten auf der ganzen Welt auf dem Greenwich Observatorium in England. Grund dafür war die unbestrittene Überlegenheit des britischen Imperiums im Weltseehandel und bei der Beherrschung der Territorien auf Übersee. Das Observatorium von Greenwich spielt eine zentrale Rolle bei der Berechnung des Längengrades durch Seefahrer. Dank des Einflusses Großbritanniens in der ganzen Welt wurde diese Berechnung weitgehend genutzt. Infolgedessen wurde Greenwich in einer Abstimmung zwischen den Vertretern von 26 Ländern auf der Konferenz an Nullpunkt der Zeitrechnung anerkannt. Die Greenwich Mean Time, abgekürzt GMT, wird damit zum weltweiten Referenzpunkt für die Zeitberechnung. Diese Entscheidung legt den Grundstein für das moderne internationale Zeitzonensystem und gewährleistet, dass die heutigen Zeitberechnungen mit den globalen Standards übereinstimmen. Vor Greenwich hatten viele Städte ihre lokale Sternwarte als Nullpunkt anerkannt. Großstädte wie Paris, Berlin und Washington richteten ihre Zeit nach diesen Observatorien aus. In den Zeiten, als das Osmanische Reich die Handelswege beherrschte, waren die Messungen der Istanbuler Observatorien die Richtlinien, an denen sich Karawanen und Kaufleute bei der Berechnung des Tages orientierten. Auf Wiederhören!
Weil.
varsa kalmadı hiç umut. Güneşli bakan o gözler şimdi bulut bulut. Boğazımda bir düğüm tutuldu aşk dilimde. Yıkıldı yere bir bir koca dağlar içimde. Çok istedim bu bir rüya olsun, senin için akan sular yine dursun. Ama ne zaman ki kalbime sordum, yok geri dönüşü yok dedi bu ayrılık. Kaderde bir yazılı dedi. Sana kal diyemiyorum, gitme diyemiyorum. Son durak bu biliyorum, geldik yolun sonuna. Kalp kestim ümidi, atmıyor eskisi gibi. Söndüm aşk ateşi, kül alev almıyor bir daha. Çiçek gibi narin, imale gelmez aşk. Zaman denen hain, ayırdı yolumuzu bak. Çok üzülüyorum inan, belli etmesem de. Sessizce gözyaşlarım, akar durur içime. Çok istedim bu bir rüya olsun, senin için akan sular yine dursun. Ama ne zaman ki kalbime sordum, yok geri dönüşü yok dedi bu ayrılık. Kaderde bir yazılı dedi. Sana kal diyemiyorum, gitme diyemiyorum. Son durak bu biliyorum, geldik yolun sonuna. Kalp kestin ümidi, atmıyor eskisi gibi. Söndüm aşk ateşi, külü alev almıyor bir daha. Sana kal diyemiyorum, gitme diyemiyorum. Son durak bu biliyorum, geldik yolun sonuna. Kalp kestin ümidi, atmıyor eskisi gibi. Söndüm aşk ateşi, külü alev almıyor bir daha.
Nachrichten aus aller Welt in 41 Sprachen sind unter dieser Adresse www.tatwordworld.com. Meine Damen und Herren, somit geht die deutschsprachige Sendung hier zu Ende. Wir hoffen, Sie bei unserer nächsten Sendung wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin sagen wir auf Wiederhören.
Bipleyer, Türkiye'nin ses radyosu.